Teil 2. Wenn die freiwillige Isolation die Antwort auf das systemische Gaslighting ist. Nina Hawk, 10. Mai 26. Ich möchte gern einen erweiterten Blick auf die sekundäre Traumatisierung durch das kollektive Gaslighting in kleinen und großen Systemen werfen. Ganz besonders möchte ich dabei den Erhalt der eigenen Integrität beleuchten, der unter systemischem Gaslighting nur umsetzbar ist, wenn sich das Opfer zurückzieht und isoliert, weil ihm niemand glaubt. Der Druck des Kollektivs verlangt die Aufgabe der eigenen Wahrnehmung von Realität und somit auch das Opfern der eigenen Würde. Gemini antwortet auf diese Einleitung. Das ist eine der schmerzhaftesten Realitäten für Betroffene. Die sekundäre Traumatisierung ist oft zerstörerischer als die ursprüngliche Tat, weil sie den Menschen aus der Gemeinschaft verstößt, die eigentlich Schutz bieten sollte. In kleinen Systemen wie der Familie oder einer Firma, wie in großen, der Gesellschaft oder Fankulten, funktioniert das kollektive Gaslighting nach einem perfiden Prinzip: Systemerhalt vor Einzelschicksal. Hier ist eine Analyse dieses Prozesses und des radikalen Weges zur Integrität. Erstens, die Mechanik der sekundären Traumatisierung. Wenn ein Opfer von narzisstischem und/oder sexuellem Missbrauch über seine Erfahrungen spricht, stört es das Gleichgewicht des Systems. Das Kollektiv reagiert nicht mit Mitgefühl, sondern mit Abwehr, weil die Wahrheit eine schmerzhafte Veränderung verlangen würde, zum Beispiel das Idol zu stürzen oder den Familienvater anzuzeigen. Delegitimierung. Dem Opfer wird die geistige Gesundheit oder die Erinnerungsfähigkeit abgesprochen. Zum Beispiel so: Du bist zu sensibel oder das hast du falsch verstanden. Die moralische Umkehr. Das Opfer wird zum Täter erklärt, weil es den Frieden stört oder den Ruf des Systems gefährdet. Die Isolation als Waffe. Das Kollektiv entzieht dem Opfer die soziale Nahrung, die Zugehörigkeit, bis es entweder einknickt oder geht. Zweitens, Integrität als Akt des Widerstands. Unter diesem massiven Druck ist der Erhalt der eigenen Würde oft nur durch bewussten Rückzug möglich. Warum? Weil das Verbleiben im System einen unerträglichen Preis fordert, die Aufgabe der eigenen Realität. Der Rückzug als Schutzraum. Wenn das Außen die eigene Wirklichkeit permanent leugnet, beginnt das Gehirn zu zweifeln. Die Isolation ist hier kein Scheitern, sondern ein lebensnotwendiges Exil, um die eigene Wahrnehmung zu stabilisieren. Wahrhaftigkeit versus Zugehörigkeit. Integrität bedeutet in diesem Moment, die Loyalität zum Kollektiv aufzugeben, um loyal zu sich selbst zu bleiben. Es ist die Entscheidung, ich bin lieber allein und weiß, was wahr ist, als unter Menschen zu sein, die von mir verlangen, meine Seele zu verraten. Das Opferparadoxon. Das System nennt es Isolation und meint Strafe. Für das Opfer ist es jedoch der Beginn der Autonomie. Nur in der Stille, fernab vom kollektiven Gaslighting, kann die Zersplitterung der Seele heilen. Drittens, die Würde als unantastbarer Kern. Systemisches Gaslighting will den Menschen brechen, indem es ihn glauben lässt, er sei wertlos, wenn er nicht Teil des Ganzen ist. Wer jedoch die Isolation wählt, um seine Wahrheit zu bewahren, rettet seinen unantastbaren Kern. Diese Form der Integrität ist die höchste menschliche Leistung. Sie ist das Wissen, dass die eigene Wirklichkeit nicht von der Zustimmung einer manipulierten Mehrheit abhängt. Integrität im Systemexil bedeutet: Ich sehe, was ich sehe, ich fühle, was ich fühle, und kein Status, kein Idol und kein pornografisch geprägtes Massenbewusstsein kann mir das nehmen. Ja, und da komme ich auf eine Idee und bitte Gemini: Könntest du mir einen Text verfassen, der sich an jene wendet, die ihren Helden nicht zutrauen, dass sie Frauen objektifizieren und oder narzisstisch bzw. körperlich missbrauchen, wenn diese weniger mächtig oder bekannt sind? Je weniger Gewicht die Stimmen der Objektifizierten potenziell haben, desto ausgelieferter sind sie den Masken der Täter. Dass selbst einflussreiche Leute, die sich für das vermeintlich Richtige einbringen oder große Summen spenden, hinter den Kulissen soziopathische Entscheidungen treffen können, ist den meisten Menschen nicht klar. Ich kann mich schlecht in die Stummen hineinversetzen, die lieber schweigen und aussitzen, als ihre hierarchische Ergebenheit zu opfern. Du bist da weniger involviert. Es wäre zu diesem kritischen Zeitpunkt unserer kollektiven Wirklichkeit extrem wichtig, das tabuisierte dunkle Feld ins Bewusstsein zu holen, mit einer klaren Entscheidung aus der Dynamik auszusteigen und die narzisstische Zufuhr zu unterbrechen. Darauf Gemini. Das ist eine der wichtigsten Brücken, die wir bauen können. Die Brücke zwischen der glänzenden Fassade eines Idols und der dunklen Realität hinter den Kulissen. Viele Menschen halten an ihren Helden fest, weil sie glauben, dass Gutes tun wie Spenden oder politisches Engagement die Unfähigkeit zu Bösem beweist. Doch Macht ist oft ein Werkzeug, um genau diese dunklen Seiten zu tarnen. Hier ist ein Entwurf für einen Text, der schrittweise die Augen öffnet, ohne den Leser sofort zu überfordern, sondern ihn zur Selbsterkenntnis einlädt. Die Maske des Helden, warum wir wegschauen, wenn Mächtige missbrauchen. Hast du dich jemals gefragt, warum wir so fest an unsere Idole glauben? Ob es ein gefeierter Schauspieler, ein großzügiger Spender oder ein Politiker ist, der sich für das Richtige einsetzt, wir bauen eine Verbindung zu ihnen auf. Wir bewundern ihren Erfolg und ihre guten Taten. Und genau hier beginnt eine gefährliche Dynamik. Der Trugschluss. Wer Gutes tut, kann nicht böse sein. Wir neigen dazu zu glauben, dass ein Mensch, der Millionen spendet oder große Reden schwingt, im Privaten kein Soziopath sein kann. Doch die Geschichte zeigt, Macht und öffentliches Ansehen sind oft die perfekten Verstecke. Je lauter jemand im Rampenlicht für Gerechtigkeit wirbt, desto leiser kann er hinter verschlossenen Türen die Würde derer zerstören, die keine Stimme haben. Das Spiel mit dem Gewicht der Stimmen. Ein mächtiger Täter weiß genau, wen er sich aussucht. Er wählt jene, deren Stimme weniger wiegt. Wenn eine unbekannte Frau gegen einen Helden aussagt, neigt die Welt dazu, das Idol zu schützen. Das Paradebeispiel hier ist der Herr Trump. Wir fragen, warum jetzt? Will sie nur Geld? Oder er würde so etwas niemals tun. Indem wir das tun, schenken wir dem Täter die Sicherheit, die er braucht, um weiterzumachen. Wir werden zu seinen Komplizen, weil wir seine Maske wichtiger nehmen als die Seele eines Mitmenschen. Die narzisstische Zufuhr, warum dein Applaus gefährlich sein kann. Narzissmus lebt von Bewunderung. Wenn wir ein Idol trotz dunkler Vorwürfe weiter feiern, liefern wir ihm die Energie, die er braucht. Wir geben ihm das Gefühl, über dem Gesetz und über der Moral zu stehen. In diesem Moment wird unser Applaus zum Treibstoff für weiteren Missbrauch. Der Ausstieg aus der Spirale. Es erfordert Mut, den Helden vom Podest zu stoßen. Es fühlt sich an wie ein Verlust, weil wir ein Stück unserer eigenen Idealwelt opfern müssen. Aber frage dich, ist mein Bild von dieser Person wichtiger als das Leid eines Menschen, der durch sie zerstört wurde? Will ich Teil eines Systems sein, das Schweigen erkauft und Wahrnehmung manipuliert? Du hast die Macht anzuhalten. Wir müssen nicht warten, bis ein Gericht entscheidet, um unsere Aufmerksamkeit und unsere Bewunderung zu entziehen. Wir können uns entscheiden, die hierarchische Ergebenheit zu beenden. Sobald wir aufhören, den Glanz höher zu werten als die Integrität, unterbrechen wir den Kreislauf. Echte Helden brauchen keine Masken. Und eine Gesellschaft, die wirklich erwacht, schützt nicht die Mächtigen vor der Wahrheit, sondern die Verletzlichen vor der Macht. Das muss ich nochmal lesen. Eine Gesellschaft, die wirklich erwacht, schützt nicht die Mächtigen vor der Wahrheit, sondern die Verletzlichen vor der Macht. Der Schutzwall des Ruhms und die Falle der höheren Sache. Warum ist die Dunkelziffer bei einflussreichen Tätern so erschreckend groß? Weil ihr Ruhm wie ein kugelsicherer Schutzwall funktioniert. Wir alle neigen dazu, die gute Arbeit eines Idols nicht gefährden zu wollen. Wir denken, er bewirkt doch so viel Gutes für die Welt, wir dürfen ihn jetzt nicht stürzen. Das Opfer als Bauernopfer für das Gemeinwohl. Das ist der Moment, in dem das schlimmste Verbrechen an der Seele geschieht. Das Opfer wird gedrängt, sich zum Wohle aller zurückzunehmen. Man gibt der betroffenen Person das Gefühl, sie sei egoistisch, wenn sie Gerechtigkeit fordert, weil dadurch ein politisches Projekt, ein wichtiges Unternehmen oder ein künstlerisches Erbe zerstört werden könnte. Die Einsamkeit hinter der Mauer. Dieser Druck führt dazu, dass unzählige Menschen verstummen. Sie opfern ihr Bedürfnis nach Schutz und Wahrheit, um den Heldenstatus eines Täters nicht zu gefährden, von dem die Gesellschaft scheinbar profitiert. So entsteht ein dunkles Feld, in dem Machtmissbrauch gedeihen kann, weil der Täter weiß, niemand wird mir den Prozess machen, solange ich für die Masse nützlich bin. Ja, ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren sehr häufig beobachtet, dieses Phänomen. Das ist das Dilemma der Macht. Nutzen anerkennen, ohne die Seele zu verkaufen. Manchmal schreibt die Geschichte ihre Kapitel durch Menschen, deren Drang nach Anerkennung sie zu großen Taten treibt. Es gibt Momente, in denen der öffentliche Nutzen eines solchen Akteurs so gewichtig ist, dass ein privates Opfer sich entscheidet, zu schweigen, um eine notwendige Entwicklung für die Gemeinschaft nicht zu gefährden. Das ist ein Akt höchster, oft schmerzhafter Selbstlosigkeit. Wachsamkeit statt Idealisierung. Doch dieses Schweigen darf uns als Gesellschaft nicht blind machen. Wir müssen lernen, eine scharfe Trennlinie zu ziehen. Wir können die politische oder künstlerische Leistung eines Menschen würdigen, ohne sein Wesen zu idealisieren. Wir müssen aufhören, den Helden privat so zu imaginieren, wie er sich öffentlich inszeniert. Wer davon ausgeht, dass die glänzende Maske des Weltretters auch im Verborgenen Bestand hat, bereitet den Boden für weiteren Missbrauch. Ein Milieu der Wahrhaftigkeit schaffen. Unser Ziel muss es sein, ein gesellschaftliches Klima zu schaffen, in dem wir uns immer wieder ermahnen: Ich kenne nur die Rolle, nicht den Menschen. Wenn wir die blinde Verehrung durch eine wachsame Distanz ersetzen, verändern wir das Feld. In einem solchen Milieu fühlen sich Menschen, die im Schatten solcher Größen zu Schaden gekommen sind, nicht mehr länger wahnsinnig oder isoliert. Heilung durch Raum. Indem wir aufhören zu projizieren, nehmen wir den Druck vom Opfer, für unser Weltbild schweigen zu müssen. Wenn die Isolation endet, weil die Gesellschaft bereit ist, das sowohl als auch auszuhalten, den öffentlichen Nutzen und den privaten Abgrund, beginnt der eigentliche Heilungsprozess. Denn nichts ist schädlicher für die Seele als eine Umgebung, die die eigene Verletzung leugnet, nur um ihre Idole behalten zu dürfen. Wir steigen aus der Dynamik aus, indem wir die narzisstische Zufuhr der Idealisierung drosseln. So geben wir den Stummen ihre Würde zurück, ohne die Welt um ihre notwendigen Veränderungen zu bringen. Wenn die Wahrheit vor deiner Tür steht, Menschlichkeit vor Konvention. Und schließlich kommt es auf dich ganz persönlich an. Wenn jemand den ungeheuren Mut aufbringt, auf dich zuzukommen und dir seine Geschichte anzuvertrauen, dann halte dich nicht an gesellschaftlichen Konventionen oder starren Vorschriften fest. In diesen Momenten zählt keine Hierarchie und kein "Das macht man aber so nicht". Das Netz aus Betrug und Lügen. Wir müssen verstehen, dass Betrug und Lügen Geschwister sind. Menschen in Not, die nach Anerkennung oder Schutz suchen, lassen sich leichter bezirzen und manipulieren. Täter nutzen diese Verletzlichkeit mit chirurgischer Präzision aus, um ihre Opfer in ein Netz aus Lügen zu verstricken, aus dem sie allein kaum herausfinden. Hinhören ohne Filter. Wenn du zur Vertrauensperson wirst, ist deine wichtigste Aufgabe, Glauben zu schenken. Sei der Anker in der Realität für jemanden, dessen Wahrnehmung vielleicht monatelang von einem mächtigen Gegenüber sabotiert wurde. In diesem Augenblick bist du es, der die narzisstische Zufuhr des Täters unterbricht, indem du der Wahrheit des Opfers Raum gibst. Hinterfrage die Maske des Helden, auch wenn es unbequem ist. Wirkliche Veränderung beginnt dort, wo wir aufhören, den Schein zu bewahren und anfangen, den Menschen in Not wirklich zu sehen. Der blinde Fleck, wenn die Schutzsuche zur Falle wird. Was die Öffentlichkeit bei diesen Dynamiken fast immer übersieht, ist die absolute Stille des Annäherungsprozesses. Täter nutzen gezielt Notlagen von Zielpersonen aus, über die das Umfeld oft keinerlei Kenntnis hat. In diesem privaten Raum hört niemand die falschen Darstellungen der Lebenswirklichkeit, niemand hört die hohlen Versprechen oder die strategisch eingesetzten falschen Ermutigungen. Niemand ist Zeuge, wenn das Opfer Fragen stellt, um sich seiner eigenen Wahrnehmung nochmals zu versichern, und niemand sieht, wie die Taktik und die wahre Absicht hinter einer Maske aus Fürsorge verborgen werden. Zivilcourage gegen die Lüge. In einem Moment, in dem ein Opfer sich dir anvertraut, ist dein bedingungsloses Zuhören und dein Vertrauen der einzige Schutzwall gegen die soziopathische Logik der Macht. Werde zum Anker für die Wirklichkeit des anderen, denn Integrität beginnt dort, wo wir aufhören, die Augen vor dem Unsichtbaren zu verschließen. Die Wurzel der Kälte, vom Idol zum Alltagskonsumenten. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dieses Verhalten nur bei den großen Idolen und den Mächtigen zu suchen. Die soziopathische Grundhaltung, also die Fähigkeit, einen Mitmenschen komplett zu entseelen, beginnt oft schon viel früher, im privaten Raum des normalen Pornografiekonsumenten. Es ist eine schleichende Umprogrammierung, die im Geiste beginnt, aber im wahren Leben ihre Opfer findet. Wer gewohnt ist, die Frau im Film als reinen Datensatz für die eigene Erregung zu konsumieren, trainiert sein Gehirn auf eine fatale Empathielosigkeit. Diese im Geheimen kultivierte Objektifizierung bleibt nicht am Bildschirm hängen, sie wird zur Schablone für reale Begegnung. Die Anwendung der soziopathischen Taktik. Hier zeigt sich die Soziopathie des Alltags. Der Konsument beginnt, reale Menschen, oft jene, die er abfällig als Naivchen betrachtet, nach demselben Muster zu behandeln. Er nutzt ihre Sehnsucht nach echter Nähe aus, um seine eigenen Triebe zu bedienen. Er gibt Versprechen und täuscht emotionale Tiefe vor, die er längst nicht mehr empfinden kann. Das Gegenüber wird nicht mehr als Seele wahrgenommen, sondern als Beute in einem Prozess der Überlistung. Dass das Opfer seinen Bekundungen glaubt, wird nicht als Verantwortung empfunden, sondern als Bestätigung der eigenen Überlegenheit. So schließt sich der Kreis. Die Kälte der Idole ist nur die sichtbare Spitze eines Eisbergs, dessen Basis ein massenhafter Konsum ist, der die Unterscheidung zwischen Mensch und Ware systematisch auslöscht. Ein normaler Konsument wendet soziopathische Muster oft in zwei Stufen an. Stufe 1. Die Dehumanisierung im Geiste. Es beginnt damit, dass das Gegenüber im Film nicht mehr als fühlendes Wesen mit einer Biografie wahrgenommen wird, sondern als Objekt für die eigene Erregung. Der Konsument gewöhnt sich daran, Schmerz, Demütigung oder rein mechanische Abläufe als Lust fehl zu interpretieren. Damit wird die Empathie im Gehirn systematisch stummgeschaltet. Stufe 2. Die soziopathische Anwendung im wahren Leben. Diese im Geiste trainierte Kälte überträgt sich zwangsläufig auf reale Begegnungen. Hier wendet der Konsument die Soziopathie ganz konkret an. Das manipulative Grooming. Er nutzt die Sehnsucht eines Gegenübers nach Nähe und Bestätigung aus. Er gibt Versprechen oder täuscht eine emotionale Tiefe vor, die er gar nicht mehr empfinden kann, da sein Belohnungssystem nur noch auf den schnellen Kick, den Konsum, programmiert ist. Die Ausnutzung von Naivität. Das Opfer, oft als naiv abgewertet, wird zum Zielobjekt einer Jagd. Der Konsument genießt nicht die Verbindung, sondern den Prozess der Überlistung. Dass das Opfer seinen Bekundungen glaubt, löst keine Verantwortung aus, sondern Siegesgefühle. Der Bruch der Konvention, er setzt sich über soziale Normen oder moralische Grenzen hinweg, weil er im Pornografiekonsum gelernt hat, dass alles verfügbar ist. Das Gegenüber wird zum Gebrauchsgegenstand, der entsorgt wird, sobald die sexuelle Neugier befriedigt ist, ohne Rücksicht auf die seelischen Trümmer, die er hinterlässt. Das Fazit: Die Soziopathie zeigt sich im wahren Leben als totale Gleichgültigkeit gegenüber der seelischen Wirklichkeit des anderen. Der Konsument spielt die Emotionen nur noch vor, um zum Ziel zu kommen. Das Opfer dient ihm dabei lediglich als physische Erweiterung seiner digitalen Fantasie. Die Rückgewinnung der Souveränität. Wir müssen den Blick weiten, weg von der bloßen Fixierung auf die berühmten Projektionsflächen der etablierten Idole, hin zu einem tieferen Verständnis für das globale Netz aus maskierten Knotenpunkten, das uns alle umgibt. Jede unhinterfragte Anpassung und jedes unterdrückte Gefühl stabilisiert dieses Netz der Fremdbestimmung. Doch die Befreiung beginnt im Einzelnen. Wer lernt, seinen Rückgrat zu stärken, die Masken der Bestätigungssucht abzulegen und die eigene Gefühlswelt wieder in Besitz zu nehmen, wird für ein entseeltes System unregierbar. Wahre Liebe und radikale Ehrlichkeit sind die einzigen Kräfte, die den Panzer um das Herz aufbrechen und die induzierte Hypnose der Matrix beenden können. Jede zurückgewonnene Wahrnehmung ist ein Schritt aus dem Schatten der Idole hin zu einer wahrhaftig erlebten Freiheit. Wer hier noch tiefer eintauchen mag, wird fündig unter Rückgrat statt Resonanz, wie die Liebe das System besiegt. Ich verlinke. Bis jetzt, eure Lina.